Ihr Lieben, der Londoner Rabbiner Hugo Grün hat das millionenfache Morden an den europäischen Juden als Kind überlebt. Er war da 11, 12 Jahre alt. Zusammen mit seinem Vater Gesa Grün war er nach Auschwitz verschleppt worden. Beide wurden dann zu Kriegsende auf einen Todesmarsch geschickt und sie überlebten. Der Vater starb wenige Tage nach Ende des Krieges. Zu den eindrücklichsten Erinnerungen, die sein Sohn an den Vater hatte, gehörte dies. Gesa Grün sparte sich im Winter 1944 in Auschwitz über Wochen etwas von der Margarine der täglichen Hungerration auf. Er zog Fäden aus seiner Kleidung, drehte die zu Dochten zusammen und zum Chanukka-Fest betete er an 8 Tagen den jeweiligen Segensspruch in der Baracke und zündete ein Licht an. Für kurze Zeit erleuchtete ein Licht das ganze Elend. Lohnt sich das, fragte ihn der Sohn. Wäre es nicht besser gewesen, das Fett zu essen? Und die Antwort des Vaters hat Hugo Grün nie vergessen. Ein Mensch kann 3 Wochen ohne Essen auskommen und 3 Tage ohne Trinken, aber nicht 3 Minuten ohne Hoffnung. Das ist schon so. Wo etwas hoffnungslos ist, da gibt man auf. Da wirft man hin. Da lohnt sich kein Einsatz mehr. Ohne Hoffnung geht es nicht. Andersherum stimmt es ja auch. Hoffnung kann Kräfte freisetzen. Wer von einer Hoffnung getragen ist, der kann selber viel tragen. Was ist Hoffnung? Wo kommt sie her? Und wie hält man sie lebendig? Kann man das überhaupt, sie selber lebendig halten? Oder ist Hoffnung nicht etwas, was uns von außen immer wieder neu gegeben wird, wie wir es gerade bei den Kerzen gesehen haben? Ein Einzelner, ein Einsamer kann sich keine Hoffnung selber machen. Es braucht ein Gegenüber, etwas von außen. Und wenn es nur die Erinnerung ist an etwas Gutes, das man mal erlebt hat, oder ein Versprechen, an das man sich festhält, dem man glaubt. Hoffnung hat immer etwas mit Zukunft zu tun, mit einer Zukunft, die einem eben Hoffnung macht, ein Versprechen. Hoffnung lebt davon, die Zukunft in die Gegenwart hineinzuholen. Vertrau drauf, da kommt noch etwas Gutes. Hoffnung ist wie ein Licht am Ende eines Tunnels. Und selbst wenn es um einen völlig dunkel ist, wenn irgendwo in der Ferne ein Licht ist, dann wagt man den nächsten nötigen Schritt. Wohl dem, der eine Hoffnung hat. Ein Bild für Hoffnung habt ihr alle vor euch gerade. Es ist der Anker. Das Kreuz über dem Altar ist in Form eines Ankers gebildet. Ein Anker ist ein Symbol für etwas, was Halt gibt, wenn rundum alles in Bewegung ist. Auch wenn die Wellen hochschlagen, ein Anker hilft dann nicht verloren zu gehen. Hoffnung holt die Zukunft in die Gegenwart. Das folgende Gespräch aus dem Markus-Evangelium hat etwas damit zu tun, mit diesem Verhältnis von versprochener Zukunft und der Gegenwart, in der wir unser Leben zu leben haben. Markus berichtet, als einer von den Schriftgelehrten, die zugehört hatten, wie Jesus mit Leuten stritt, sah, dass er gut geantwortet hatte, fragte er ihn: Welches ist das höchste Gebot von allen? Jesus antwortete: das höchste Gebot ist dies: Höre, Israel, der Herr, unser Gott, ist der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt und mit allen deinen Kräften. Das andere ist dies: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Es ist kein anderes Gebot größer als diese. Der Schriftgelehrte antwortete: Ja, Meister, du hast recht geredet. Er ist nur einer und ist kein anderer außer ihm. Und ihn lieben von ganzem Herzen, von ganzem Gemüt, von allen Kräften und seinen Nächsten lieben wie sich selbst, das ist mehr als alle Brandopfer und Schlachtopfer. Als Jesus sah, dass er verständig geantwortete, sprach er zu ihm: Du bist nicht fern vom Reich Gottes. Soweit die Geschichte. Was ist das Wichtigste im Glauben? Hier, jetzt, heute. Mit der Frage kam einer der theologischen Lehrer in Israel zu Jesus. Natürlich hatte er selbst seine Antwort längst, was das Wichtigste ist. Es war eine Prüfungsfrage. Dieser Lehrer wollte etwas anderes wissen. Er wollte wissen: Ist Jesus einer von uns? Haben wir das gleiche Ziel? Gemeinschaft gelingt immer dann, wenn Menschen sich in ihren Zielen einig sind. Also in der Zukunft, in dem, was man anstrebt. Und darum endet Jesus das, was er sagt, mit dem Satz: Du bist nicht fern vom Reich Gottes. Das ist das Ziel. Und da sind sie sich einig. Darauf setzen sie ihre Hoffnung. Geteilte Hoffnung begründet gemeinsamen Glauben, jetzt in der Gegenwart. Denn glauben kann man immer nur jetzt. Der Glaube von gestern ist vorbei. Und morgen, das wissen wir nicht, da haben wir Hoffnung. Aber Glauben ist genau Gegenwart. Die Antwort von Jesus, was das Wichtigste am Glauben ist, ist das Doppelte. Er spricht von Glauben, vom Inhalt des Glaubens in einem kurzen Satz und etwas ausführlicher von der Liebe. Das Bekenntnis zum Glauben Israels ist ganz kurz: Unser Gott ist der einzige Herr. Das ist alles. Übrigens im Islam dasselbe. Es gibt nur einen Gott. Und im Christentum, unser Glaubensbekenntnis, das Eigentliche ist der erste Satz. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, Schöpfer von Himmel und Erde. Das ist unser Glaube, der Inhalt. Mehr ist nicht zu sagen, oder? Doch, dann redet Jesus von der Liebe. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Und deinen Nächsten sollst du lieben, wie du dich selbst liebst. Glaube und Liebe, beides wächst aus der Hoffnung heraus, hängt also eng miteinander zusammen. Wenn die Hoffnung die Zukunft ist, dann könnte man sagen, der Glaube ist das, was schon gesetzt ist, was die Vergangenheit beschreibt, der Schöpfer, der die Schöpfung gemacht hat. Und die Liebe ist die Gegenwart. Also Zukunft, Vergangenheit und Gegenwart sind hier miteinander verbunden. Man könnte auch sagen, Gott der Vater, der Schöpfer, Gott der Sohn, die Liebe, Gott der Heilige Geist, die Hoffnung. Unser Bekenntnis umfasst alles drei. Glaube streitet nicht um Inhalte, nicht um Definitionen oder Beschreibungen. Glaube hat etwas mit einer Entscheidung zu tun. Wer glaubt, sieht in der Welt ein Werk des Schöpfers. Das ist eine Entscheidung. Ich entscheide mich, die Welt, die jeder ja sehen kann, als Schöpfung zu verstehen. Wer glaubt, hat das Staunen nicht verlernt. Und er wird selber demütig bleiben, weil er merkt, mein Erkennen ist immer nur ein Bruchstück, Stückwert. Wer glaubt, willigt ein in die eigene Begrenztheit. Ich kann nicht alles verstehen, ich kann nicht alles erklären, muss ich auch nicht. Aber ich kann staunen, wie ein Kind, immer wieder neu. Wer staunt, der respektiert, dass andere die Welt anders sehen und dass die anderen auch Geschöpfe des einen Gottes sind und damit Respekt verdienen. Glaube verzichtet auf Macht, auf Deutehoheit. Ich habe Recht, die anderen haben Unrecht. So spricht nicht der Glaube. Jesus sagt, richtet nicht vor der Zeit. Überlasst das Gericht Gott. Vielmehr geht es Jesus um die Liebe. Die Liebe zu Gott, die Liebe zum Nächsten, ja, die Liebe zum Feind. 100 Bekenntnisse helfen nicht, wenn sie nicht von Herzen kommen. Wer von Glauben spricht ohne Liebe, der wird zu einem Ideologen. An der Liebe wird der Glaube erkennbar, sagt Jesus immer wieder. Vorgestern war ja Valentinstag, jetzt müssen wir mal über die Liebe reden. Der Tag der Verliebten, der Tag der Dankbarkeit dafür, dass Menschen selbstlos lieben und entdecken, ich gebe mich hin in etwas und ich weiß gar nicht warum, aber ich tue es einfach, weil es großartig ist. Wunderbar. Die Liebe zu entdecken ist etwas ganz Großes. Nur wer länger in einer Liebesbeziehung steckt, der weiß ja auch das. Selbstlos, hingebungsvoll lieben, das ist ein langer Weg. Du sollst lieben als Aufforderung, geht ja gar nicht. Nicht umsonst wurde auch das Licht der Liebe eben ausgepustet, weil wir immer auch aus der Puste sind und es nicht können. Ein Schulfreund meiner Frau, den meine Frau kürzlich besucht hat, pflegt seit Jahren seine Frau, seine Jugendliebe, mit der er über 30 Jahre verheiratet ist, die an schwerer Demenz erkrankt ist. Eigentlich viel zu früh, die sind Mitte 50. Sie hat sich in ihrem Wesen verändert, sie lebt jetzt in einer Demenz-WG, weil es anders nicht mehr ging zu Hause. Er hat seinen Beruf aufgegeben und pflegt sie und merkt, Lieben bringt uns an unsere Grenzen. Wenn da so gar nichts mehr zurückkommt, im Gegenteil, wenn man immer angeraunzt wird und Vorwürfe sich anhören muss, weil die Demenz das Wesen verändert und die guten Dinge durchgestrichen hat in diesem Fall. Und man in jeder Begegnung Schmerz spürt. Und dann merken wir, Lieben ist nicht etwas, was wir aus eigener Kraft tun können. Das merkt man nicht am Valentinstag, wenn man sich gegenseitig voller Liebe anschaut und denkt, wie wunderschön ist die Welt. Alles prima, schön. Aber die Liebe ist noch mehr, ist etwas, was wir nicht in der Hand haben und nicht können. Johannes, der Jünger, der Jesus vielleicht am tiefsten verstanden hat, der schreibt, Gott ist die Liebe. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn in den Tod gegeben hat. Liebe hat immer auch was mit Schmerz zu tun. Wo Liebe nicht erwidert wird, gerät sie ins Leiden. Und sie wehrt sich nicht. Sie erträgt alles, sie duldet alles, haben wir gerade von Paulus gehört. Wir glauben an den, der die Liebe in Person ist. Lasst uns lieben, schreibt dann Johannes weiter, denn er hat uns zuerst geliebt. Nur indem wir wissen, dass wir Geliebte sind, können wir das Unmögliche, nämlich lieben, sich hingeben, Vergeben, immer wieder neu anfangen. Geduld haben. Aushalten, auch wenn der andere einen nochmal enttäuscht hat. Ich lebe ja auch in der Beziehung, ich weiß, wovon ich rede, ich bin auch so einer, ich brauche das. Geduld. Meine Unzulänglichkeiten, dass der andere sie aushält. Wie gut, dass Jesus am Schluss selbst die Grenze des Liebens nennt. Liebe den Nächsten wie dich selbst. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Und dann habe ich mich gefragt, hat Jesus das eigentlich selbst beherzigt? Hat er eigentlich sich selber geliebt? Interessante Frage. Hat Gott die Welt so geliebt, wie er sich selbst liebt? Nein, hat er nicht. Dann wäre er nicht für uns in den Tod gegangen. Dann hätte er ja sich selbst nicht in den Tod gegeben. Gott in seiner Liebe ist größer als das, was wir uns auch nur ausdenken können. Wir sind nicht Gott und wir werden es nie sein. Gott hat den Anfang gemacht. Er hat uns zuerst geliebt, ohne Grund und mit dem vollen Risiko, nichts als Dank zurückzuerwarten. Über dem Altar hängt das Kreuz. Das Kreuz als Zeichen unseres Glaubens, dass Gott uns zuerst und ohne Bedingung geliebt hat. Es ist die Form eines Ankers, es ist unsere Hoffnung. Gesa Grün hat das Chanukka-Fest gefeiert, als Fest der Hoffnung in einer Umgebung, in der es nichts zu hoffen gab. Ein Fest der Erinnerung daran, Gott ist treu. Gott gibt sein Volk nicht auf. Und wir feiern jede Woche Sonntag. Wir feiern jede Woche Gottesdienst. Ob uns danach ist oder nicht, der Sonntag ist der Tag der Hoffnung, der Tag der Erneuerung unseres Glaubens. Auch wenn die Woche nicht so toll war, auch wenn es schwer war, hier erneuern wir unseren Glauben und unsere Hoffnung in der Gemeinschaft derer, die auch unterwegs sind. Wir erinnern uns daran, dass Jesus sich in Liebe hingegeben hat, alles getragen hat. Wir glauben, dass Gott ihn auferweckt hat aus dem Tod. Der Sieg über jeden Tod, das ist unsere Hoffnung. Heute und soweit uns unser Glaube trägt. Amen.